SR Info. Bilanz am Mittag.
Der Bundespräsident hat entschieden und den Bundestag aufgelöst. Darüber sprechen wir gleich. Außerdem geht es um den neuesten Vorfall in der Ostsee, bei dem kritische Infrastruktur zerstört wurde. Und wir schauen zurück auf die große Spendenaktion des SR nach dem Tsunami vor 20 Jahren. Mein Name ist Peter Weizmann. Schönen guten Tag.
SR Info.
Schauen wir zu Beginn dieser Sendung erstmal ins Grundgesetz. Da steht in Artikel 68, Zitat, findet ein Antrag des Bundeskanzlers, ihm das Vertrauen auszusprechen, nicht die Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages, so kann der Bundespräsident auf Vorschlag des Bundeskanzlers binnen 21 Tagen den Bundestag auflösen. Zitat Ende. Einer der Grundgesetzartikel, die nicht so oft gebraucht werden, heute schon. Denn nach der verlorenen Vertrauensfrage von Olaf Scholz vergangene Woche hat der Bundespräsident nun verkündet, wie es weitergeht.
Ich habe heute entschieden, den 20. Deutschen Bundestag aufzulösen und Neuwahlen für den 23. Februar des kommenden Jahres anzusetzen. Ein entsprechendes Schreiben ist soeben der Präsidentin des Deutschen Bundestages übergeben worden.
Frank-Walter Steinmeier hat den Bundestag also aufgelöst. Was das genau bedeutet, besprechen wir mit unserem Korrespondenten im ARD-Hauptstadtstudio mit Dietrich Karl Meurer. Herr Meurer, hat der Bundespräsident denn begründet, warum er nun also den Weg zu Neuwahlen endgültig ebnet?
Ja, das hat er und das war der wichtigste und der erste Teil seiner Ansprache. Der Bundespräsident sagte, er sei überzeugt, dass zum Wohle unseres Landes Neuwahlen jetzt der richtige Weg sind. Gerade in schwierigen Zeiten, die Deutschland jetzt erlebe, brauche es Stabilität, eine handlungsfähige Regierung und verlässliche Mehrheiten im Parlament. Die verspricht er sich von den Neuwahlen und er erinnerte noch einmal an das, was in den letzten Wochen passiert ist. Am 16. Dezember, als Bundeskanzler Olaf Scholz ja die Vertrauensfrage gestellt hatte im Bundestag und erwartungsgemäß und wunschgemäß verloren hat. Danach hatte er ja den Bundespräsidenten gebeten, das Parlament aufzulösen. Und der Bundespräsident sagte heute noch einmal, was er danach gemacht hat.
Ich habe in der letzten Woche Gespräche mit den Vorsitzenden der Fraktionen und Gruppen im Deutschen Bundestag geführt. Die jetzige Regierung verfügt ausweislich der Abstimmung über die Vertrauensfrage über keine Mehrheit mehr. Aber auch für eine anders zusammengesetzte Regierung habe ich in den Gesprächen keine Mehrheiten erkennen können.
Also, das war die Entscheidung, mit der eigentlich alle gerechnet hatten.
Und mit dieser Entscheidung ist ja auch der Termin für die Wahl am 23. Februar erstmal gesetzt. Das heißt, der Wahlkampf geht jetzt los. Hat Steinmeier den Parteien für diesen Wahlkampf auch noch einige Worte mit auf den Weg gegeben?
Ja, das hat er. Und zwar ruft er zu einem fairen und respektvollen Wahlkampf auf. Und zwar einen Wahlkampf ohne Hass, ohne Gewalt und auch ohne äußere Einmischung. Er sagte dazu:
Natürlich kann die Debatte über die besten Lösungen auch mit Zuspitzungen und Schärfen geführt werden, gerade im Wahlkampf. Das verträgt unsere freiheitliche Demokratie oder mehr noch, sie braucht den Wettstreit der Ideen. Aber ich erwarte, dass dieser Wettstreit mit Respekt und mit Anstand geführt wird.
Und zwar hat er sich dann außerdem noch an die Bürgerinnen und Bürger gewendet, nämlich die sollen wählen gehen und damit die Demokratie stärken. Er sagte, jede Stimme zählt.
Sie haben vorhin schon gesagt, dass der Bundespräsident noch mal gesprochen hat mit den Fraktionen im Bundestag vor seiner Entscheidung. War das auch der Grund, dass er diese Entscheidung erst jetzt, also gut 1,5 Wochen nach der Vertrauensfrage, verkündet hat?
Das war ein Grund. Es gibt auch da ja in dem von Ihnen ja schon bereits zitierten Artikel des Grundgesetzes ja bestimmte Fristen, die er einhalten muss. Und dieser Artikel 68 des Grundgesetzes, der sagt, er muss nach der verlorenen Vertrauensfrage innerhalb von 21 Tagen seine Entscheidung treffen und kundtun. Und er wollte das ganz sicher nicht sozusagen ins Weihnachtsfest hineintragen. Deshalb der Termin heute, der 27. ein für ihn guter Tag. Viel später wäre es auch nicht möglich geworden, weil das natürlich dann auch wieder die Zeit der Wahlvorbereitung natürlich gekürzt hätte.
Was bedeutet es denn nun für die Zeit bis Februar, dass der Bundestag aufgelöst ist? Können das Parlament und die Regierung weiterarbeiten?
Ja, das können Sie, denn das Parlament ist nicht aufgelöst in dem Sinne, dass Sie nicht mehr zusammentreten können, nicht mehr debattieren können. Denn der derzeitige Bundestag, der bleibt bestehen, bis der neue Bundestag dann zusammentritt. Und die Abgeordneten haben alle Rechte. Die Abgeordneten könnten also weiter Gesetze beschließen. Das wird sehr, sehr schwierig werden, weil ja eben keine Mehrheiten mehr bestehen. Und auch die Bundesregierung bleibt im Amt. Die bleibt auch noch nach der Bundestagswahl im Amt, bis die neue Regierung sich dann geformt hat. Auf Bitten des Bundespräsidenten wird sie dann im Amt bleiben. Das nennt sich dann geschäftsführend.
Der Bundespräsident hat den Bundestag aufgelöst und den Wahltermin am 23. Februar bestätigt. Informationen live aus Berlin waren das von Dietrich Karl Meurer. Vielen Dank. Ja, das Ende der Ampelkoalition, das hat ja vielerlei Folgen. Einige lange verhandelte Projekte bleiben etwa nun erstmal liegen. Die Rente beispielsweise wird nicht reformiert. Das sogenannte Rentenpaket 2 war ein Kompromiss zwischen SPD und Grünen mit dem damaligen Finanzminister Lindner von der FDP. Dieses Paket kann die Minderheitsregierung nun nicht mehr umsetzen. In unserer Reihe über die offenen Baustellen zur Bundestagswahl erklärt uns Hans-Joachim Viehweger die Pläne für die Rente.
Mit der Rente hat sich die Ampelkoalition immer wieder befasst. In ihrer Amtszeit fallen insbesondere die Angleichung der Renten in Ost und West sowie Korrekturen bei der Rente für Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeiten können. Doch die geplante große Rentenreform blieb mit dem Bruch der Ampel auf der Strecke. Arbeitsminister Hubertus Heil:
Ich will an einer Stelle sagen, dass ich außerordentlich bedauere, dass es nicht gelungen ist, im Bereich der Rentenpolitik, nachdem wir ein erstes Rentenpaket in dieser Koalition beschlossen haben, mit vielen Verbesserungen, das Rentenpaket 2 bisher im Bundestag abzuschließen.
Zwei Bestandteile hatte das gescheiterte Paket. Zum einen die Einführung einer Art Aktienrente. Der Staat wollte schuldenfinanziert Geld am Kapitalmarkt anlegen. Die Erträge daraus sollten dann ab Mitte der 30er Jahre zur Finanzierung der gesetzlichen Rentenversicherung beitragen. Zum Zweiten sollte das Rentenniveau abgesichert werden, das die Renten in Beziehung zu den Löhnen setzt. Ein Thema, das für SPD-Kanzler Olaf Scholz zentral ist.
Die Rentengarantie läuft schon am 1. Juli nächsten Jahres aus, in weniger als 7 Monaten. Wenn wir diese Garantie nicht verlängern, dann sinkt das Rentenniveau Jahr für Jahr. Was ist denn das bitte anderes als Rentenkürzung?
Das deutet schon an, die Rente dürfte zum Wahlkampfthema werden. Während die SPD vor allem auf die Höhe der Renten blickt, warnt die FDP vor steigenden Rentenbeiträgen. Die Liberalen setzen nach der Wahl auf eine Wiederauflage der Aktienrente. Auch die Grünen wollen über einen sogenannten Bürgerfonds Geld am Kapitalmarkt anlegen. Die Erträge daraus sollen aber, anders als in der Zeit der Ampel geplant, ganz gezielt kleine Renten aufstocken. Die Unionsparteien CDU und CSU wiederum wollen, anders als noch in ihrem Grundsatzprogramm beschlossen, das Renteneintrittsalter nicht erhöhen, setzt aber darauf, dass mehr Menschen freiwillig länger arbeiten. Kanzlerkandidat Friedrich Merz:
Diejenigen, die allerdings länger arbeiten wollen, die werden dazu ein attraktives Angebot bekommen, indem sie jeden Monat 2.000 Euro, also doppelt so viel wie der Grundfreibetrag, steuerfrei erarbeiten können.
Aber nicht nur die gesetzliche Rente ist Thema, sondern auch die private Altersvorsorge. Auch hier hatte die Ampel eine Reform geplant, die dringend notwendig sei, wie Ex-Finanzstaatssekretär Florian Tonka von der FDP sagt. Schließlich sei die aktuelle Riester-Förderung wegen ihrer hohen Auflagen zu unattraktiv.
Wir wollen neue und einfachere Produkte haben, die vor allem auch höhere Renditen abwerfen, also wo die Vorsorger, die Sparer im Alter einfach auch höhere Auszahlungen bekommen können. Das geht vor allem dadurch, dass man eben auch stärker über die Kapitalmärkte, über Aktien, über Fonds investiert, das sehr langfristig macht und dann hat man auch höhere Auszahlungen im Alter.
Die private Vorsorge stärken, das wollen alle, aber jeweils anders. Die Grünen beispielsweise wollen, dass nicht nur Angebote von Banken oder Versicherungen staatlich gefördert werden, sondern dass auch der Staat selbst ein Angebot zur Altersvorsorge machen sollte. Die SPD plädiert dafür, die Förderung der privaten Vorsorge auf kleine und mittlere Einkommensbezieher zu konzentrieren. Die Union schließlich will, dass der Staat alle 6- bis 18-Jährigen mit 10 Euro pro Monat unterstützt, um das Thema Altersvorsorge schon in jungen Jahren zu verankern.
Hans-Joachim Viehweger war das. Die Ostsee entwickelt sich offenbar immer mehr zu einem Ort dessen, was man hybride Kriegsführung nennt. Immer wieder gibt es Vorfälle, bei denen kritische Infrastruktur beschädigt wird, seien es Strom- oder Internetleitungen. Der Blick richtet sich dann jeweils nach Russland und China, denn es sind meist mit diesen Ländern verbundene Schiffe, die etwa mit Ankern diese Leitungen zerstören. Unfall oder Absicht, das ist dann die große Frage. So nun auch im Fall von Estlink 2. An diesem Stromkabel zwischen Finnland und Estland war am ersten Weihnachtstag eine Störung festgestellt worden. Julia Weschenbach.
Schon wieder ist ein Kabel in der Ostsee beschädigt und schon wieder war ein Schiff verdächtig nah an der betroffenen Stelle unterwegs. An einen Zufall glauben die finnischen Ermittler deshalb nicht. Der Öltanker Eagle S steht im Verdacht, den Schaden an der Stromleitung Estlink 2 zwischen Finnland und Estland verursacht zu haben. Finnische Ermittler setzten das Schiff in den eigenen Gewässern fest, wie der stellvertretende Leiter des Grenzschutzes Markku Hassinen bei einer Pressekonferenz sagte. Uns fiel auf, dass sich zum fraglichen Zeitpunkt mehrere Schiffe in der Gegend befunden hatten und durch unsere Überwachung konnten wir schnell den Tanker Eagle S identifizieren. Die Behörden reagierten entschlossen, so Hassinen weiter. Wir haben ein Patrouillenschiff zu dem Schiff geschickt und festgestellt, dass die Anker nicht an ihrem Platz waren. Wir hatten deshalb Grund zu der Annahme, dass etwas Seltsames vor sich ging. Auf unsere Aufforderung holte die Besatzung des Tankers den Anker ein. Dabei kam aber nur die Ankerkette hoch. Der Anker selbst war nicht mehr dran. Jetzt ermitteln die Finnen wegen schwerer Sabotage. Denn es kann zwar vorkommen, dass ein Schiff mit seinem Anker unabsichtlich ein Kabel beschädigt, doch hybride Angriffe im Ostseeraum in letzter Zeit haben Finnland argwöhnisch gemacht. Ein chinesisches Schiff steht im Verdacht, im November Schäden an Datenkabeln zwischen Finnland und Deutschland sowie Schweden und Litauen verschuldet zu haben. Doch anders als damals konnten finnische Behörden diesmal an Bord des Schiffes ermitteln. Denn es befindet sich in finnischen Gewässern. Noch in der Nacht zum zweiten Weihnachtstag untersuchten die Ermittler die Eagle S, sprachen mit der Besatzung und sammelten Beweise. Sami Raksit, Leiter des finnischen Zolls, sagte: Wir nehmen an, dass das Schiff Teil der Schattenflotte ist. Es hat nach unseren Informationen bleifreies Benzin an Bord, das in einem russischen Hafen geladen wurde. Zur Schattenflotte gehören Schiffe, die Russland beim Export unter anderem von Rohöl helfen, teilweise illegal, indem sie EU-Sanktionen umgehen. Weil Russland dafür keine eigenen Schiffe verwenden kann, nutzt es oft alte Tanker aus anderen Ländern. Estlands Regierungschef Kristen Michal betonte bei einer Pressekonferenz: Wir müssen die Überwachung und den Schutz kritischer Infrastruktur sowohl auf dem Wasser als auch an Land dringend weiter erhöhen. Kurz nach dem Ausfall der Leitung Estlink 2 traten an Weihnachten Störungen an 4 Datenkabeln auf. 3 davon verlaufen laut Medien zwischen Finnland und Estland, 1 zwischen Finnland und Deutschland. Die Ursache ist auch hier noch nicht abschließend geklärt. Aber in Zeiten wie diesen sind die Behörden bei solchen Vorfällen besonders wachsam.
Ja, und auch die NATO ist wohl besonders wachsam. Deren Generalsekretär Rutte hat heute nämlich mitgeteilt, dass das Bündnis nun verstärkt militärische Präsenz in der Ostsee zeigen wird. Südkoreas Demokratie wird seit Wochen einem Härtetest unterzogen. Das Land ist ja erst in den 80er Jahren zur Demokratie geworden und hat sich seitdem eine wichtige wirtschaftliche und kulturelle Rolle in der Welt erarbeitet. Dann hatte Präsident Yoon kurzzeitig das Kriegsrecht ausgerufen und das mit Gefahren für die Nation begründet. Nach massiven Protesten hatte das Parlament ihn daraufhin auch mit den Stimmen der Regierungspartei des Amtes enthoben. Und nun hat dieses Parlament in einer lautstarken Sitzung auch für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Übergangspräsident Han gestimmt.
Finanzminister Choi übernimmt. Der hatte vor der Parlamentssitzung noch gehofft, dass es dazu nicht kommt und Han im Amt bleiben kann. Wir wünschen uns aufrichtig, dass die politische Unsicherheit, die unsere Wirtschaft und nationale Sicherheit bedroht, nicht noch größer wird und fordern erneut die Zusammenarbeit von Regierungs- und Oppositionsparteien, damit sich die Regierung ausschließlich auf die Wirtschaft und das Gemeinwohl konzentrieren kann. Danach sieht es nicht aus. Die Regierungspartei hat bereits angekündigt, per einstweiliger Verfügung gegen das Amtsenthebungsverfahren gegen Han vorzugehen. Die Begründung: Eigentlich braucht es laut südkoreanischer Verfassung eine Zweidrittelmehrheit, um einen amtierenden Präsidenten seines Amtes zu entheben. Da Han aber nur Ministerpräsident ist und nur kommissarisch die Amtsgeschäfte des Staatspräsidenten übernimmt, reichte laut Opposition und Parlamentssprecher auch eine einfache Mehrheit, und die gab es bei der Abstimmung. Warum die Opposition überhaupt auch gegen den Übergangspräsidenten ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet hat, erklärte Oppositionsführer Lee im Vorfeld so: Der amtierende Präsident hat sich in eine amtierende Behörde des Verrats verwandelt. Die Regierungspartei, die mit Yoon den Anführer des Verrats hervorgebracht hat, hat ihre Verantwortung für die Wahrung der Verfassung aufgegeben und sich stattdessen als loyale Wache für den Anführer der Rebellion positioniert. Versöhnlich klingt anders. Die Opposition wird vermutlich so lange keine Ruhe geben, bis alle, die irgendwie mit der zwischenzeitlichen Ausrufung des Kriegsrechts zu tun hatten, abgesetzt sind, glaubt auch Politikwissenschaftler Peng Erlam. Sie reden nicht wirklich miteinander. Es gibt einen totalen Mangel an Vertrauen. Und das Problem, mit dem die südkoreanische Politik schon vor Yoon zu kämpfen hatte, das aber durch die Regierung Yoon noch verschärft wurde, ist die politische Kultur der Konfrontation und der Vendetta der Eliten. Es ist offensichtlich, dass sie nicht viel Raum für Kompromisse lassen und sie behandeln sich gegenseitig als Feinde der Republik. Südkorea kommt einfach nicht zur Ruhe. Immerhin hat das Verfassungsgericht angekündigt, die Entscheidung über die politische Zukunft des suspendierten Staatspräsidenten Yoon zeitnah zu treffen. Schon am 3. Januar findet die nächste Anhörung statt.
Thorsten Iffland hat berichtet, hier in der SR-Info-Bilanz am Mittag. Gestern war ja der 20. Jahrestag des Tsunamis im Indischen Ozean. Wir schauen gleich nochmal auf die Hilfsaktion, die der SR damals gestartet hatte. Jetzt gibt's erstmal die Meldungen in Kürze mit Katrin Auer.
Die Wirtschaftsweise Schnitzer warnt vor Reformstillstand bei einer künftigen großen Koalition. Die Vorsitzende des Sachverständigenrats sagte den Funke-Zeitungen, Union und SPD kämen aus unterschiedlichen Welten, die nicht so leicht zusammenfänden. Die nächste Regierung müsse vor allem die Unsicherheit reduzieren und an einem Strang ziehen. Schnitzer gibt der gescheiterten Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP eine Mitverantwortung für die anhaltende Konjunkturflaute in Deutschland. Die Ampel habe mit ihrem ständigen Streit die Menschen und die Unternehmen verunsichert und damit zur Talfahrt der Wirtschaft beigetragen. Die Umweltschutzorganisation WWF sieht weltweit rund 46.300 Tier-, Pflanzen- und Pilzarten bedroht. In seiner Jahresbilanz berichtet der WWF, noch immer würden Arten im Zeitraffertempo von unserem Planeten verschwinden. Dazu gehörten der Borneo-Elefant, Brillenpinguine und Korallenriffe. In Europa sei der Igel potenziell gefährdet. Verantwortlich sei in den meisten Fällen der Mensch. Er zerstöre Lebensräume und betreibe Wilderei. Der WWF verzeichnet aber auch Lichtblicke. So gäbe es wieder mehr Luchse und Tiger. In der Nordsee lebten dank strenger Fangquoten wieder mehr Blauflossen-Thunfische. Im Saarland ist die Zahl der Borreliose-Fälle in diesem Jahr gestiegen. Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, wurden bis Anfang Dezember landesweit 234 Erkrankungen registriert und damit mehr als in den vergangenen 3 Jahren. Die meisten Borreliose-Fälle gab es den Angaben zufolge im Landkreis Saarlouis, und zwar 84. Allerdings geht das Ministerium bei der Borreliose von einer hohen Dunkelziffer aus. Anders als bei FSME gäbe es hier keine bundeseinheitliche Meldepflicht. Borreliose wird durch Zecken übertragen.
SR Info.
Gestern waren die Bilder wieder überall zu sehen. Die Bilder vom zweiten Weihnachtstag 2004. Ein Tsunami überrollte damals Teile Südost- und Südasiens und reichte sogar bis an die Küste Ostafrikas. Thailand, Sri Lanka und Indonesien waren damals am stärksten betroffen. Es gab etwa 230.000 Todesopfer. Die ganze Welt war damals geschockt und wollte helfen. Auch der SR hat eine Hilfsaktion gestartet, die schnell zur Hilfsaktion des gesamten Landes wurde. Meine Kollegin Uli Wagner und ein paar weitere SR-Kollegen sind damals in das betroffene Gebiet gereist, um von dort auch darüber zu berichten, was, wie und wo mit dem Geld aus dem Saarland wieder aufgebaut wurde. Wir wollen uns das alles nochmal in Erinnerung rufen, mit Uli Wagner, die eben bei mir im Studio war. Uli, was ist damals direkt nach der Katastrophe passiert? Wie schnell ist diese Spendenaktion angelaufen?
Ganz schnell, nämlich genau gesagt heute vor 20 Jahren. Da standen nämlich die ersten, wir waren damals ja noch das ganz offene Funkhaus, standen die ersten Angehörigen hier bei uns in der Redaktion und erzählten, was sie von ihren Angehörigen von vor Ort gehört hatten und welche Angst sie ausstehen und dass man doch helfen muss und ob wir nicht Spenden sammeln könnten. Und gleichzeitig haben die Telefone nicht mehr aufgehört zu bimmeln, weil Hörerinnen und Hörer genau dieses Gefühl auch hatten. Wir müssen doch helfen. Dann haben wir uns schnell zusammengehockt. 27. Dezember, da erreichst du nicht mehr jeden. Aber wir haben dann organisiert, dass wir am 30. Dezember einen Spendenmarathon gestartet haben in allen Programmen. Wir haben Musik gespielt, die Menschen haben gespendet. Wie irre, 150.000 Euro sind allein an diesem einen Tag zustande gekommen. Damit hatten wir nie gerechnet. Wir hatten auch nicht damit gerechnet, dass wir damit die Federführung hatten für eine Hilfsaktion. Wir sind ja eigentlich nur ein Sender, aber wir fühlten uns in der Pflicht. Und im neuen Jahr war dann relativ schnell klar, dass das nicht mehr zu stoppen ist, dass wir die Verantwortung übernehmen müssen. Und die Politik hat dann mitgespielt und hat gesagt, okay, ihr habt angefangen, wir ziehen jetzt nicht noch was Eigenes auf, wir machen einfach mit. Und so wurde die SR-Flut Opferaktion zur Hilfsaktion des gesamten Saarlandes. Und das Tolle, auch im Rückblick noch 20 Jahre danach, was die Leute sich haben einfallen lassen, um Spenden zu sammeln. Also wirklich quer durchs Land ist ja was passiert. Es gab Konzerte, es gab Theateraufführungen, es gab Basare und Spielzeugbörsen. Und also, das war wirklich überwältigend und bewegend ist es bis heute, ja.
Am Ende ist dann ordentlich was an Geld zusammengekommen und du bist im Februar nach dem Tsunami in Sri Lanka gewesen und hast berichtet, dass die Verwüstung wahnsinnig groß war. Wie war das damals vor Ort?
So, dass man es eigentlich gar nicht beschreiben kann. Das, was wir jetzt gestern noch mal im Fernsehen gesehen haben an Bildern, da waren ja auch manche von später, weil natürlich keine Kameras vor Ort waren in den kleinen Küstenregionen, die keine Urlaubsregionen waren. Es war ja nicht nur so, dass Urlaubsorte getroffen wurden, ganz im Gegenteil. Straßen, die im Nichts aufhören, eine Bahntrasse, die endet, ja, und dann weißt du, da sind 1000 Menschen ums Leben gekommen, weil der Zug gerade so ins Loch reingefahren ist, so ungefähr. Kein Haus, das mehr, kein Stein, der auf dem anderen war. Häuser, zerstörte Häuser, die Küstenregionen waren, als wir zum ersten Mal da waren, gar nicht so bereisbar, wie wir das gerne gewollt hätten. Wir mussten Unmengen Umwege fahren und natürlich hatten Hilfstransporte immer Vorrang. Also du konntest gar nicht richtig planen, wie du dich fortbewegen wolltest.
Mit dem Geld aus dieser SR-Aktion unterstützt wurde damals ein Waisenkinderprojekt in Sri Lanka und in Indonesien wurde eine Siedlung wieder aufgebaut. Habt ihr das alles verfolgt dann über die Jahre?
Ich sprach ja vorhin schon mal an diese Verantwortung und wir sind keine Hilfsorganisation und eigentlich für sowas nicht zuständig. Und es war von Anfang an klar, wir brauchen, wenn wir das wirklich durchziehen wollen, brauchen wir verlässliche Partner und Leute, die von sowas eine Ahnung haben. Da waren wir relativ schnell beim THW und es war klar, dass das größte Projekt in Zusammenarbeit mit dem Technischen Hilfswerk laufen soll und zwar in Indonesien, also dort, wo die Katastrophe die schlimmsten Auswirkungen hatte, wo es die meisten Toten auch gab. Dann haben wir, gab es ganz viele Organisationen, die hier vorstellig wurden und auch Einzelpersonen, die gesagt haben, ich plane das und das, ich werde Bauaufsicht organisieren. Könnten Sie Kooperationspartner werden? So haben wir eine Schule im Süden Sri Lankas wieder aufgebaut mit Kiwanis. Da war Fachbauleitung aus Deutschland vor Ort die ganze Zeit. Deshalb ist das Projekt auch tatsächlich relativ schnell was geworden. Wir haben mit der GTZ, der Gesellschaft für technische Zusammenarbeit, so hieß sie damals noch, im Bürgerkriegsgebiet von Sri Lanka sehr viel für Waisenkinder gemacht. Da habe ich persönlich die eindrücklichsten Erinnerungen dran, auch an ganz persönliche Begegnungen mit kleinen Kindern, mit einem kleinen Mädchen, dessen Foto ich immer noch zu Hause habe. Und wir haben in Indien auch viel für Waisenkinder gemacht und haben geholfen, ein kleines Fischerdorf wieder mit aufzubauen. Das waren unsere Projekte mal ganz kurz gefasst. Wir waren mehrfach vor Ort, immer in ganz kleinen Team, maximal zu dritt, meistens zu zweit, Martin Brinkmann und ich. Und wir haben geschaut, welche Fortschritte machen unsere Projekte? Sind sie wirklich das Richtige? Also, weil du schaust dir das ja hier papierlagenmäßig an. Ist es genau das, was es braucht? Und was mir bei der Vorbereitung auf den Tag heute nochmal auch ins Gedächtnis kam, was sich gedrängt hat ins Gedächtnis, unsere Ungeduld. Es gab ja schon auch hier Anrufe. Was passiert eigentlich mit dem Geld? Man hört nichts mehr, weil das Großprojekt in Indonesien, das hat richtig lange gedauert. Und als wir zum ersten Mal da waren, haben wir auch gedacht, wieso geht das nicht voran? Da ist eine neue Siedlung nach der anderen entstanden. Als wir 2 Jahre später da waren, um unser Dorf am Rand des Dschungels einzuweihen, haben wir gesehen, dass die Siedlungen nicht bewohnt waren, weil die über die Köpfe der Leute hinweg entstanden sind und dass es sich total gelohnt hat zu warten und nicht drauf loszubauen, weil bei unserem Dorf in Anführungsstrichen haben wir die Leute tatsächlich mitgenommen, weil sie mit eingebunden waren in diese Entscheidung. Und das hat uns tatsächlich dann auch glücklich gemacht, muss ich sagen, am Ende. Ja.
Das ist ja ein zentraler Faktor bei humanitärer Hilfe, dass Absolut. Die Leute eben einbezogen werden.
Absolut, ja.
Und der menschliche Faktor, du hast das jetzt schon geschildert, spielt natürlich auch eine große Rolle. Hat sich der Kontakt denn irgendwie gehalten? Gibt es heute noch Kontakte?
Also der hat sich bis 2014, bis zum 10. Jahrestag relativ gut gehalten. Es gibt ihn nach Indien immer noch, nach Sri Lanka teilweise auch noch. Indonesien ist nicht ganz so einfach, da ist Englisch in Aceh nicht ganz so weit verbreitet. Und das THW, die unsere Gewährsleute vor Ort waren, ohne die das alles nie entstanden wäre, die waren da natürlich auch schon längst weg. Also leider haben wir zu unserem Dorf am Rand des Dschungels keinen Kontakt mehr.
Meine SR-Kollegin Uli Wagner hat uns erzählt, wie das vor 20 Jahren gelaufen ist mit der großen SR-Spendenaktion nach dem Tsunami und was aus dem Geld geworden ist. Schauen wir noch auf das Wetter im Saarland. Heute bleibt es bei viel Sonne mit ein paar Schleierwolken. Die Temperaturen liegen zwischen 3 und 7 Grad. Am wärmsten ist es im Hochwald. In der Nacht meist sternenklar. Es kann örtlich neblig werden. Die Luft kühlt auf minus 1 bis minus 6 Grad ab. Morgen am Samstag vielerorts heiter bis sonnig, lokal länger neblig, trüb, aber überall trocken. Höchstwerte 1 bis 5 Grad. Am Sonntag dann wieder verbreitet grau. Das war's von der SR-Info-Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann. Ich sage Tschüss.
SR-Info. Auslandspresseschau.
Die Zeitung La Stampa aus Italien befasst sich mit den Positionen europäischer Länder zum Ukraine-Krieg angesichts des nahenden Regierungswechsels in den USA. Angesichts eines möglichen Rückzugs der USA stehen die europäischen Regierungen am Scheideweg, die Führung bei der Unterstützung Kiews übernehmen und das von Washington hinterlassene Vakuum durch eine Aufstockung der eigenen Hilfe kompensieren, wie es Russlands Nachbarländer wünschen, oder sich mit Trump verbünden und sich auf eine diplomatische Lösung konzentrieren. Es gibt einen Regierungschef, der besonders aktiv versucht, Europa auf Trumps Position auszurichten, Olaf Scholz. Es ist kein Zufall, dass der deutsche Kanzler den nächsten US-Präsidenten aufforderte, über Frieden zu sprechen. Schon im November hatte er sein langes diplomatisches Schweigen gegenüber Moskau für ein Telefonat mit Wladimir Putin gebrochen. Jetzt behaupten CDU-Quellen, er könnte sogar eine Mission in die russische Hauptstadt unternehmen. Dies wurde zwar dementiert, aber Scholz will die verbleibenden 2 Monate bis zur Bundestagswahl nutzen, um an einem sinnvollen Abkommen zur Beendigung des Konflikts zu arbeiten. Die Irish Times, die in Dublin erscheint, beklagt den Aufschwung des Rechtspopulismus in vielen Ländern. Sie sieht die Demokratie unter Druck. Die Umfrage eines US-Meinungsforschungsinstituts in 34 Ländern ergab, dass 54% der Befragten desillusioniert sind, was das Funktionieren der Demokratie angeht. Rechtspopulistische Parteien haben sich in diesem Jahr fest in der politischen Landschaft Europas etabliert. In 7 EU-Staaten sind sie jetzt an Regierungen beteiligt. Vor 25 Jahren hatte der US-Politikwissenschaftler Francis Fukuyama optimistisch prognostiziert, dass mit dem Untergang des Kommunismus das Ende der Geschichte und der dauerhafte Triumph der liberalen Demokratie bevorstehe. Das Jahr 2024, das von schrecklichen Kriegen und dem Wiedererstarken populistischer Politik geprägt ist, zeigt jedoch, dass es für ein derartiges Fazit zu früh war. Die Demokratie ist in einer Weise unter Druck geraten, wie es seit vielen Jahren nicht mehr der Fall war. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Felix Sprung.